aufgefallen, eine Minute kann ganz schön lang sein. Ich habe Menschen wahrgenommen, die waren dann fertig. Also die haben keine 60 Sekunden füllen können. Es gibt ganz viele Dinge, die uns tragen. Und oft sind wir uns dessen überhaupt nicht bewusst. Und es gibt ganz vieles, was uns trägt, obwohl es wankt und schwankt. Zum Beispiel der Pendolino-Zug. Wenn ich nach Nürnberg fahre, von hier oben, aus Hof zum Beispiel, dann rüttelt der mega durch die Kurven und rüttelt mich auf meinem Sitz durch. Und trotzdem trägt mich der Sitz. Es trägt mich auch der Sitz der großen Schaukel, auf der ich im Sommer schaukeln durfte. Die hing an einem großen, alten Baum und dieser Sitz hat mich getragen. Es war eine Schaukel, genialerweise lang für Erwachsene. Trotz meines Gewichtes, meiner Größe und obwohl der Ast über mir etwas geknackt hat und auch nachgegeben hat, er hat mich aber getragen und hat meinen Schwung aufgenommen und ausgehalten. Ein guter Bekannter meinte letztens, als ich ihm sagte, das ist mein Thema, was trägt, wenn alles wankt, dann hat er gesagt, ich denke als erstes an die Brücke in Italien, die vor einiger Zeit eingestürzt ist mit Autos drauf, als er meinen Titel hörte. Was trägt, was uns bei dieser Frage als erstes oder auch dann als zweites in den Sinn kommt, das ist ja bei uns allen sehr unterschiedlich. Haben Sie auch gerade immer im kleinen Austausch sicher schon gemerkt. Je nach unseren Erfahrungen im Leben, aktuell oder überhaupt. Und auch je nachdem, wie wir gestrickt sind, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Denn in uns allen sind ja neben guten Erfahrungen immer auch andere. Zum Beispiel, dass die Knie oder die Beine nicht mehr so tragen, wie man es gewohnt war. Oder dass das Versprechen eines Menschen nicht trägt. Oder auch, dass ich mich selber nicht ertragen kann, nicht immer ertragen. Und ich nicht meinem eigenen Bild von mir, was so schön sein könnte, entspricht. Was trägt, wenn alles wankt? Wir machen im Moment alle, mehr oder minder, die Erfahrung oder lesen, hören davon, alte Sicherheiten, alte Gewissheiten tragen nicht mehr, sie werden erschüttert. Wir sind damit nicht allein. Viele biblische Geschichten berichten, wie Menschen ihren Halt verloren haben, wie der Boden unter ihren Füßen ins Wanken geraten ist. Ich lese ein Beispiel, eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, fahren wir ans andere Ufer. Sie schickten die vielen Menschen fort und nahmen Jesus in dem Boot mit, in dem er saß. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser füllte. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Seine Jünger weckten ihn auf und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander, wer ist dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Ist da ein Wort oder ein kleiner Satzteil, der Ihnen beim Hören irgendwie ins Herz gefallen ist, bei dem Sie hängen geblieben sind? Ein Wort, ein Satz. Sie können ihm noch mal einfach ein bisschen Raum geben, gerade in so einer eigenen Stille. Ich habe diese Geschichte vor ein paar Wochen ein paar Mal meditiert in meinen eigenen Exerzitien und bin mit meinen Sinnen und mit meiner Vorstellungskraft in die Geschichte hineingegangen. Und in einer Gebetszeit habe ich mir vorgestellt, dass ich das Boot bin. Das kam mir irgendwie nahe. Ich würde Sie gerne auf meine innere Reise als Boot mitnehmen. Ich habe es genossen, dass Jesus in mir, einem einfachen Fischerboot, sitzt und dass ich ihm zuhören kann, wie er Menschen über das Reich Gottes lehrt, mit Bildern, in Geschichten. Ich hätte Jesus liebend gerne weiter zugehört und dann meinen Abend und die Nacht mit Jesus in meinem Boot verbracht. Tja, Jesus hatte etwas anderes vor, mit mir und mit den Jüngern. Es ging raus aufs Wasser spät am Abend. Ziel war das gegenüberliegende Ufer. Ehe wir uns versahen, befanden wir uns mitten in einem gewaltigen Sturm. Die Jünger, Jesus und ich. Als sich die Wellen hoch um uns her auftürmten, da hatte ich als Boot Angst um mein eigenes Überleben. Ich habe gespürt, wie real und wie gewaltig diese Bedrohung ist. Mit unglaublicher Kraft drückten die Wellen von außen gegen meine Planken. Mir war zum Bersten zumute. Und ich habe als Boot auch den Druck in mir gespürt, durch meine Sorge für die Menschen, die ich ja zum rettenden Ufer bringen sollte, die Jünger und Jesus. Wie konnte ich sie jetzt noch schützen? Ich fühlte mich total unfähig. Ich habe auch die Angst der Jünger um ihr Leben gespürt, habe ihren Angstschweiß gerochen und gesehen, wie sie schuften, um das Wasser aus dem Boot rauszukriegen und um standzuhalten gegen den Wind. Und Jesus, der schläft auf einem Kissen, hat sich's gemütlich gemacht. Unglaublich, er kann schlafen, wo so ein gewaltiger Sturm, Orkan, um uns alle fegt, um ihn ja auch. Ich als Boot bekomme mit, wie die Jünger Jesus zu guter Letzt aufwecken. Und sehe, wie Jesus sich von seinem Kissen erhebt und mit kräftiger Stimme in Richtung See ruft, schweig, verstumme. Auf einmal lässt der Druck der Wellen gegen meine Bootswände nach. Die Wellen werden ruhiger, es wird ganz still und ich merke, wie ich wieder atmen kann, durchatmen. Aufatmen. Ich staune. Und nun verlasse ich meine Rolle als Boot und schwenke zu uns zurück auf dem Frauentag. Wie mag es Ihnen ergangen sein, beim Zuhören meiner Schilderung oder beim Versuch, sich damit hineinzuversetzen, im Miterleben dieser Sturmstillung? Ich in meinem realen Leben kenne durchaus so einen Druck auf meine Planken. Das kann Zeitdruck sein, wenn plötzlich unerwartet viele Dinge zusammenkommen, die am besten zeitgleich zu erledigen sind. Das kann auch der Druck von Erwartungen sein, von anderen oder auch Erwartungen, die ich an mich selber stelle. Der Druck von innen. Kennen Sie sowas? Ich lade Sie immer wieder ein, so ein bisschen anzuhalten und zu gucken, gibt es da einen Transfer in mein eigenes Leben? Ist Ihnen das bewusst, Druck innen, außen? Da machen wir keinen Austausch, dann kämen vielleicht viel mehr Geschichten als eben bei der Frage, was trägt. Aber ich glaube, diese Druckerfahrung, die ist menschlich. Da ist keiner alleine. Wo dann der Druck gespürt wird und wie und wodurch er ausgelöst wird, das ist wahrscheinlich bei uns allen sehr anders und unterschiedlich. Wir gehen nochmal in die Geschichte zurück und schauen auf die Jünger. Wie lange mag es gedauert haben, bis sie Jesus um Hilfe gerufen haben? Habe ich mich gefragt. Ich vermute mal, erst da, als sie mit ihrem Latein wirklich am Ende waren. Als sie gemerkt haben, wir schaffen es nicht. Wir kommen um. Es muss was passieren. Erst da wecken sie Jesus auf und schreien um Hilfe. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus? Wie reagiert er auf dieses stürmische Ansinnen seiner Jünger? Er lässt sich von seinen Jüngern wecken. Er nimmt ihre Angst ernst. Und doch lässt er sich nicht anstecken von ihrem inneren Sturm. Er bleibt anders. Da ist eine Kraft in ihm, die sein Herz bewohnt und regiert. Diese Kraft, die ihn durchblutet und durchpulst, die empfängt er von Gott. Von Gott, den er seinen Vater nennt, mit dem er immerzu verbunden ist. Von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, so singen und beten viele Psalmen im Alten Testament. Vielleicht beruhigt sich das Herzrasen der Jünger, als Jesus dem Sturm Einhalt gebietet. Als es plötzlich ruhig wird auf dem See. Aber ich denke, zugleich wird es ihnen auch unheimlich. Ich glaube, die Angst der Jünger, die verlagert sich. Sie fürchten sich jetzt nicht mehr vor der Gewalt der Natur. Nun erschrecken sie vor Jesus, vor seiner Kraft und seiner Macht über diese Naturgewalten. Auf sein Wort hin wird große Stille. Der Evangelist Markus lässt der Angst der Jünger ihr Gewicht und ihren Raum, wenn er schreibt, und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander, wer ist dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Wer ist dieser Jesus? Sie fürchteten sich sehr, diese Furcht klingt für mich nach einem großen Staunen, nach großem Respekt vor ihrem Meister, so nennen sie ihn ja. Staunen, Respekt, wir können auch sagen Ehrfurcht vor Jesus, weil er auf sein Wort hin Stille wird, da wo vorher Chaos und Überlebenskampf geherrscht haben. Und so wie eine große Stille über die Jünger, über das Meer kommt, kommt Ehrfurcht über die Jünger. Ich könnte mir vorstellen, sie haben das vielleicht nur noch geflüstert. Wer ist dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Ich meine, Jesus bekommt es eh mit, auch wenn sie flüstern. Was trägt die Jünger? Trägt sie ihr Glaube an Jesus? Einerseits schon. Sie rufen ihn ja. Als sie merken, sie schaffen es nicht alleine. Sie wecken ihn ja auf, weil sie hoffen, dass er ihnen hilft, sie vor dem Untergang rettet. Denn das haben sie ja auf ihren Wegen mit Jesus bisher immer wieder erfahren, dass er auch kritische Situationen meistert. Aber trägt sie ihr Glaube wirklich? Jesus fragt ja kritisch nach ihrem Glauben. Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Die Jünger haben in dieser extremen Stresssituation, unter diesem enormen Druck von Sturm und Wellen, erstmal vergessen, dass in Jesus eine viel größere Kraft wohnt als in den Naturgewalten. Was trägt, wenn alles wankt? Der Glaube der Jünger trägt in dieser Situation nur sehr bedingt oder gar nicht. Und auch wir kommen ja mit unserem Glauben immer wieder an Grenzen. Oder wir erfahren das Eingreifen, die Hilfe, die Rettung von Jesus in unseren Stürmen nicht immer und oft nicht sofort. Wir haben auch vielleicht manchmal den Eindruck, Jesus schläft in meinen Themen. Wenn unser Glaube nicht trägt, was trägt denn dann? Was trägt, ist die Kraft, die in Jesus wirkt und wirksam ist, die trägt. Die Kraft wirkt in seinem Wort. Kraft seines Wortes. Und durch seine lebendige Gegenwart bringt Jesus den Sturm zum Schweigen und beruhigt das aufgewühlte Meer. Gottes ganze Kraft steckt in Jesus und in seinen Wort und wirkmächtigen Worten. Hannah Hümmer, die Gründerin dieser Christusbruderschaft, hat in ihrem Leben viele Stürme durchlebt und durchlitten. Manche hier kennen sie vielleicht noch, außer den Schwestern. Hat viele Stürme durchlebt, durchlitten, durchbetet, äußere und auch innere Stürme. Und in ihren Liedern drückt sie manches davon aus. Sie hat ein Lied komponiert, das mir im Vorbereiten dieses Referats in den Sinn gekommen ist. Die Hände, die das Weltall tragen, sie tragen dich, um Menschenkind. Mich berührt in diesem Lied das Vertrauen Hannah Hümmers auf Gott. Sie hat das Lied 1960 komponiert. Und die Aufnahme, die wir hören, wenn da oben von der Technik alles gut geht, okay, danke Schwester Nicole, ist 1975 entstanden, 2 Jahre vor ihrem Tod. Sie hat, obwohl sie damals schon körperlich schwach war mit vielen Krankheiten, den Chor aus Schwestern und Brüdern selbst dirigiert. Lassen Sie mal auch diese manchmal etwas altertümliche Sprache vielleicht auf sich wirken. Aber wir fahren nochmal ab. Danke, Schwester Nicole.
Die Augen leuchten vor.
Was trägt uns, wenn alles wankt, wenn wir heute Angst haben, wenn wir einsam sind, uns wie verloren fühlen? Die Hände, die das Weltall tragen, Gottes gute Hände, die tragen auch heute. Sie tragen uns in unseren Ängsten, in dem, was uns bewegt. Sie können uns tragen, weil Jesus getragen hat. Er trägt sein Kreuz nach Golgatha. Er trägt Verrat, Verleumdung, ungerechte Verurteilung. Und dass man ihn an einem Kreuz, einem Schandmal aufhängt, erträgt er. Weil in dem allen ihn die Hände Gottes seines Vaters tragen, die auch das Weltall tragen. Und damit komme ich zu einem zweiten Bibelabschnitt. Ich lese Auszüge aus Johannes 19. Pilatus überantwortete den Juden Jesus, dass er gekreuzigt würde. Und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Dort stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein und steckten den Schwamm auf ein Büschel mit Isopzweigen. Das hielten sie Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Ganz am Ende seines Lebens, sagt Jesus, Lebens hier auf der Erde, sagt er: Es ist vollbracht. Merkwürdig, da hängt er am Kreuz zwischen zwei Verbrechern, denn Tod durch Kreuzigung war ein Verbrechertod, und sagt: Es ist vollbracht. Die Jünger haben es nicht kapiert, die sind schon größtenteils geflohen, als Jesus am Vorabend festgenommen wurde. Für sie und nun auch für die Umstehenden und Außenstehenden war Jesus mit seinem Anliegen in dem Moment gescheitert. Einige spotten über ihn, als er da am Kreuz hängt. Anderen hat er geholfen oder gerettet, kann man es auch übersetzen. Sich selbst kann er nicht retten. Es ist vollbracht. Das griechische Wort, was da steht, kann man auch übersetzen mit: Es ist vollendet oder es ist erfüllt. Dreimal kommt dieses Wort in diesem kleinen Abschnitt am Schluss vor. Was ist denn da vollbracht, erfüllt, vollendet? Jesus hat das Werk vollbracht, er hat es vollendet, zum Ende gebracht, was Gott ihm aufgetragen hat, hier auf der Erde. Er hat seinen Willen erfüllt. Aus der Triebkraft der Liebe Gottes heraus, seines Vaters, hat Jesus Menschen zu sich gerufen und sie befreit. Heillos Verstricktes in Menschen hat er erlösen können. Er hat Menschen geheilt, erneuert. Durch Jesus hat Gott alles Unheile der Menschen, der ganzen Menschheit getragen und Heil geschafft. Mein Dunkel und alles Dunkle dieser ganzen Welt, alles Unerlöste hat Jesus dort am Kreuz getragen und durchlitten und erlöst. Ich spüre hier am Kreuz die Liebe Gottes, unglaublich verdichtet. Es ist vollbracht. Mich tröstet dieser Satz sehr. Jesus hat das geschafft, was ich nicht kann und auch nie können muss. Es ist vollbracht. Dieses Wort kann mich tragen und mir zum festen Lebensfundament, Boden werden. Ich lasse den Satz nochmal im Raum klingen und Sie können ja mal versuchen zu spüren, schwingt da etwas in Ihnen auf an Sehnsucht, an Not, das einen Raum in diesem Liebesraum bei Jesus braucht. Es ist vollbracht. Wo wünsche ich mir das? Jesus trägt durch sein Wort, wenn er mit seinem Wort den Sturm stillt, schweig, verstumme. Jesus trägt am Kreuz unser Unheil und wandelt es in Heil. Es ist vollbracht. Und als Auferstandener überträgt er uns seinen Frieden und seinen Heiligen Geist. Ich lese aus Johannes 20. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagt noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Die Jünger hatten sich hinter verschlossene Türen zurückgezogen aus Angst. Und Jesus kommt durch die Enge ihrer eigenen verschlossenen Türen und in ihre Angst hinein. Er kommt als Auferstandener. Er weist sich aus sozusagen als der, den die Römer gekreuzigt haben, indem er ihnen seine Hände zeigt, die durchbohrten, und seine Seite. Jesus spricht seinen Jüngern seinen Frieden zu. Er überträgt seinen Frieden auf sie. Friede sei mit euch oder Friede euch, Friede für euch. Das nennt die Sprachwissenschaft, mein erster Beruf, nennt das einen performativen Sprechakt. Das heißt, da geschieht etwas in dem Moment, wo es ausgesprochen wird. Gibt es in der säkularen Welt: Ich taufe dich auf den Namen des Vaters. Es gibt es Hiermit erkläre ich euch als Mann und Frau, ist auch so ein performativer Sprechakt. Aber in diesem Fall geschieht es, Friede sei mit euch. Und den Jüngern wird dieser Friede zuteil. Und genauso beim zweiten, Jesus überträgt ihnen seinen Geist durch seine Worte, empfangt Heiligen Geist. Er spricht ihnen diesen göttlichen Geist zu und es geschieht, sie empfangen ihn, weil sein Wort wirkmächtig ist. Kraft seines Wortes kommt die Kraft Jesu ganz neu in ihr Leben rein und so bekommen die Jünger wieder Boden unter die Füße. Boden, der sie trägt. Und mit dieser Kraft Gottes in ihnen, dem Frieden und dem Heiligen Geist, trauen sich die Jünger wieder raus ins Leben. Zu den Menschen auf der Straße. Und sie trauen sich zu reden. Das, was sie erfahren haben, das will mitgeteilt werden. Auch heute und hier ruft der Auferstandene Jüngerinnen, ich glaube, ein Jünger hat sich hier nirgendwo versteckt, zu: Friede sei mit euch. Das ist so eine tiefe Erfahrung, die kann man nicht automatisch übertragen. Ich bin nicht Jesus. Aber vielleicht haben Sie es schon mal erfahren in Ihrem Leben, dass dieser Friede Gottes vielleicht im Schluss einer Predigt, da wird der Friede zugesprochen, schon mal in Sie gekommen ist. Mögen Sie noch mal in sich gehen, innehalten. Habe ich diesen Frieden Gottes schon mal erfahren in meinem Leben? Was trägt? Er trägt. Die frühesten bildhaften Darstellungen von Jesus sind Fresken, also Wandmalereien in Katakomben, wo sich die verfolgten Christen im 3. Jahrhundert zu Gottesdiensten versammelt hatten. Die Fresken zeigen Jesus als guten Hirten, der sein verlorenes Schaf auf seinen Schultern nach Hause trägt. So wie Jesus es selber mal in einem Gleichnis erzählt hat. Der gute Hirte sucht sein verlorenes Schaf. Und als er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern und trägt es auf seinen Schultern nach Hause und alle freuen sich mit. Es gibt eine sehr krasse Darstellung von Jesus als gutem Hirten mit einem verlorenen Schaf auf den Schultern, und zwar an einem Säulenkapitell in der Kathedrale von Vézelay in Burgund. Die zeigt Christus als guten Hirten, der Judas, seinen Verräter, auf den Schultern trägt. So weit reicht die Liebe Gottes. Was trägt, wenn alles wankt? Wenn alles wankt, tragen die Worte Jesu. Trägt seine Kraft und sein Friede und sein Heiliger Geist. Und wenn alles wankt, vielleicht auch in mir, dann trägt der gute Hirte selbst sein verlorenes Schaf, auch mich mit all meinem Verlorenen in mir, auf seinen Schultern nach Hause. Denn niemand soll verloren gehen.